Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About Interview mit einem Gast, der uns mitnimmt auf seinen Weg aus der Karriere in die Selbstständigkeit. Das wird wieder ein ganz, ganz spannendes Gespräch von einer Gründerin, die auch, ich sage jetzt mal, im mittleren Alter erst gegründet hat nach einer langjährigen, sehr erfolgreichen Karriere und jetzt seit 2, 3 Jahren am Start ist, sehr erfolgreich ist und die darüber berichten wird. Also ganz spannend. Wenn du uns nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann schau einfach auf meinem YouTube-Kanal vorbei, denn dort ist das Interview als Video zu finden. Und jetzt bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk About. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass Let's Talk About immer bedeutet, ich habe einen Gast hier. Und wir reden über das Thema Karriereveränderung und sehr häufig auch darüber, wie man aus der Karriere aussteigt und in die Selbstständigkeit startet. Und um dir Mut zu machen, habe ich dazu immer Gäste bei mir im Interview, die den Schritt schon gewagt haben und die erzählen, wie das bei Ihnen so abgelaufen ist. Und genau dazu und genau deshalb habe ich heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier und freue mich total auf das Gespräch mit Sabrina Zeppelin. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir starten direkt rein. Du sollst den größten Redeanteil haben natürlich in der ganzen Geschichte. Sag doch vielleicht zum Start einfach mal kurz, wer du bist und was du machst.
Genau, du hast mich schon kurz vorgestellt, Sabrina Zeppelin. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Restart Career. Das ist eine Firma, die New Placement macht. Ein Begriff, den vielleicht nicht alle kennen. Wir helfen tatsächlich Menschen, die unfreiwillig ihren Job verloren haben, sich beruflich neu zu orientieren. Sei es als Teil einer großen Restrukturierung oder sei es auch im Einzelfall und machen das sehr innovativ. Tatsächlich ist die Branche New Placement oder früher wurde sie auch gerne Outplacement genannt, nicht neu. Ich habe das vor 2 Jahren gegründet. Da ist mir und uns aufgefallen, dass diese Branche so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, das einmal kräftig durchzurütteln und besser zu machen. Genau, und ansonsten neben dem Gründerdasein habe ich 2 ganz wunderbare Kinder, einen ganz wunderbaren Mann und tausende von wunderbaren Bienen, die mir als Hobby-Imker Honig bescheren.
Ah, wow, das wusste ich gar nicht. Ja, cool.
Ja, ich gucke aus dem Fenster auf meine Bienenstöcke. Das ist immer meine tägliche Motivation.
Bist du Hobby-Imkerin?
Ja, genau.
Ah, genial, okay. Sehr schön. Ja, jetzt, wir haben es ja schon angesprochen, aus der Karriere raus in die Selbstständigkeit. Das war ja nicht immer so mit der Selbstständigkeit. Und jetzt interessiert uns natürlich ganz besonders, wie es dazu kam und was dir so auf dem Weg alles passiert ist. Vielleicht magst du schon ein bisschen davor anfangen, damit wir so ein bisschen einen Kontext bekommen, wo du beruflich herkommst?
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich war das mit dem Gründen nicht immer vorgezeichnet und ich bin jetzt auch tatsächlich, auch wenn es natürlich so aussieht, keine ganz junge Gründerin.
Ja.
47 gegründet, so eigentlich, die meisten vielleicht denken, da ist der Zug zum Gründen abgefahren. Und ja, ich hatte tatsächlich eine ganz klassische, würde ich sagen, Konzernkarriere, also so ein klassisches höher, schneller, weiter. Ich habe BWL studiert, habe dann in der Unternehmensberatung angefangen bei BCG, war da 6 Jahre, bin dann gewechselt zur Otto Group, wo ich insgesamt 12 Jahre war, ganz schön lang, aber tatsächlich habe ich auch immer unterschiedliche Dinge gemacht, sehr, sehr viel spannende Sachen. Ich habe ein KI-Startup innerhalb der Otto-Gruppe gegründet, viel Transformation und Kulturwandel gemacht. Also eine ganz tolle Zeit, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Habe dann nach den 12 Jahren gedacht, boah, irgendwie, jetzt mache ich auch das KI-Thema schon 6 Jahre. Ich muss irgendwie mich selber auch mal wieder aufrütteln und was Neues machen. Und auch wenn es hier gerade wahnsinnig Spaß macht, irgendwie nochmal so eine andere Herausforderung. Habe dann, wie das klassischerweise so ist, über Weihnachten entschieden, so, jetzt gehst du auf Jobsuche und machst mal was anderes. Und habe gedacht, okay, jetzt habe ich ja 12 Jahre lang erlebt, wie die Otto-Gruppe von total nicht digital in die digitale Welt gegangen ist, habe wahnsinnig spannende digitale Themen gemacht, Kulturwandel, Transformation. Was gibt es denn noch so für Unternehmen, die Transformation brauchen, die digital sind? So, und bin tatsächlich dann zu Xing gewechselt. Ein Unternehmen, was ja im Kern digital ist, aber was durchaus auch ja, zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen transformationsbedürftig war. Und war dann 4 Jahre lang Geschäftsführerin von Xing. Und ich muss sagen, auch eine wahnsinnig tolle Zeit, weil wahnsinnig viele schlaue Leute. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es war aber auch eine anstrengende Zeit, muss ich sagen, weil es einfach viele Herausforderungen gab. Und weil es viele Erwartungen gab, also vielleicht wird das der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin kennen, börsennotierte Unternehmen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen, gerade wenn man eine langfristige Transformation plant. Ja, und tatsächlich war es dann so, dass ich 2022 durchaus auch etwas ungeplant das Ganze dann sein Ende gefunden hat. Ich hatte eine strategische Transformation angefangen, und hatte mich dann aber auf dem Weg, wie es manchmal so ist, auch Warnung an alle, die zuhören, ich dann durchaus hinreißen lassen, Ziele anzunehmen, wo ich eigentlich schon nicht so sicher bin, ob die eigentlich wirklich realistisch sind. Aber manchmal ist das so, ne? Dann legt man einen Plan vor und dann wird nochmal die Ambition erhöht und dann wird das Budget nochmal gesenkt und irgendwie denkt man, boah, das klafft jetzt ganz schön weit auseinander, aber so, ich stelle mich der Challenge, wir kriegen das hin, und es war schwierig. Und dann passierte das Ganze so ein bisschen murmeltiermäßig ein Jahr später wieder, nachdem es schon schwierig war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt sage ich mal, das geht und das geht nicht. So, und da passt es dann eben nicht mehr zusammen. Und an der Stelle haben wir uns getrennt, was natürlich in dem Moment für mich ja erstmal schon ein Gefühl des Scheiterns war, weil ich wollte das ja hinkriegen. Und gleichzeitig war das auch ein Gefühl der Befreiung, weil ich das Gefühl hatte, so diese Challenge, was hinkriegen zu müssen, wo ich persönlich überzeugt war, das geht so nicht. Sich da einfach nicht verbiegen zu müssen, war für mich eine unfassbare Befreiung, zu sagen, so, ich bin jetzt hier tough geblieben und kompromisslos geblieben und ja, ich darf das jetzt nicht weitermachen. Ich möchte es aber auch so gar nicht weitermachen. Und
Danke, dass du das so offen teilst, Sabrina. Ich weiß, wie schwer das ist. Mir ist es damals, jetzt schon 10 Jahre her, ähnlich gegangen. Ich war 49. Jetzt kann jeder ausrechnen, dass ich bald 60 werde. Ja, also anderes Thema. Aber bei mir war es genauso, und ich bin sicher, dass diejenigen, die vielleicht schon aus der Firma raus sind, das auch nachvollziehen können. Auf der einen Seite, oh Gott, Versagen, und es hätte ich irgendwie hinkriegen müssen. Und auf der anderen Seite fällt einem echt ein Zentnerstein vom Herzen, ne? So, ja.
Absolut.
Befreiung.
So, und dann hatte ich ja Zeit, mir zu überlegen, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen? Und tatsächlich wollte ich schon ganz, ganz lange gründen. Ich bin mit dem Studium fertig geworden 2001. So, die Zeit davor war die Zeit des großen Internetbooms. Alle um mich herum gründeten irgendwas und ich dachte, ach nee, ich will erstmal mein Studium fertig machen. Und hatte dann durchaus die Möglichkeiten, auch in einem Startup einzusteigen und bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil 2001 brach ja dann alles zusammen erstmal. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt, dass ich gesehen habe, das ist zwar irgendwie cool, was zu gründen, aber das sollte schon auch irgendwie Substanz haben. Und wenn die Rahmenbedingungen sich schlecht entwickeln, dann kann das auch ganz schnell in sich zusammenfallen. Und deshalb habe ich gedacht, jetzt mache ich erstmal was Solides und lerne erstmal ganz viel und dann schaue ich mal. Und es hat mich aber tatsächlich immer wieder umgetrieben. Tatsächlich, glaube ich, schon auch geprägt durch frühe Kindheit. Ich habe ein unfassbar starkes Unabhängigkeits, einen unheimlich starken Unabhängigkeitsdrang, unter dem meine Eltern schon leiden mussten, unter dem auch jeder Chef leiden musste, der jemals mit mir arbeiten musste. Das heißt, eigentlich wollte ich schon immer was ganz Eigenes machen. Und ich habe es nur irgendwie sozusagen in der Unternehmensberatung einmal gelernt, wie man Dinge totrechnet. Und das habe ich einfach ganz zuverlässig mit jeder Idee gemacht, die ich jemals hatte. Immer einmal sozusagen von vorne bis hinten durchdacht und gedacht, nee, davon kann und will ich nicht leben. Und erst recht kein Team. Und dann ja, ist das ja so über die Zeit sehr auch sehr bequem. Man kommt immer weiter, man verdient gutes Geld, so man ist sichtbar, bekommt Anerkennung. Und dann ist das Thema Gründen immer so ein bisschen mitgelaufen, aber es war einfach nie der Impuls da.
Nie so ernsthaft geworden dann, ne? Ja.
Ja.
Okay. Dann hattest du Zeit und hast dich erinnert, dass du immer noch gerne gründen würdest. Wie kamst du dann auf diese Idee und warum hat diese Idee dann deinem Rotstift standgehalten, sozusagen?
Ja, tatsächlich ist ja einer der großen Vorteile, wenn man schon ein bisschen älter ist, dass man viele Erfahrungen gesammelt hat, dass man viel gesehen hat, dass man auch ein gutes Netzwerk hat. Und also für mich wurde dann, als klar war, ich habe jetzt einfach auch die Chance, was ganz anderes zu machen, war für mich ganz klar, so Gründung ist es jetzt. Und es war aber nicht so, dass ich jetzt rausgegangen bin und gesagt habe, so, das ist jetzt die Idee und die habe ich schon seit 2 Jahren im Kopf und jetzt kann ich die endlich umsetzen, sondern ich habe gesagt, ich will gründen, aber ich weiß noch nicht was. Also tatsächlich so, ich glaube auch, das ist eine Mär, dass man irgendwie, man guckt immer so rückblickend auf so Startups und die Gründer und denkt so, die hatten dann irgendwie diese Eingebung und dann ist das so entstanden, das ist wie bei Künstlern. Also ich glaube, man interpretiert da viel zu viel rein im Nachhinein. Tatsächlich war das bei mir ein ganz, ganz systematischer Prozess, dass ich überlegt habe, was gibt's eigentlich für Probleme in der Welt, die es wert sind, gelöst zu werden. Was kann ich eigentlich? So, wo habe ich auch Spaß dran? Ne? Also was sind so die Dinge, die mir wirklich was geben? Und dann natürlich auch wieder der Aspekt, so kann man davon eigentlich perspektivisch leben? Also ist das irgendwo eine Marktnische, die groß genug ist? Oder ist das ein Markt, wo irgendeine Zahlungsbereitschaft ist? Ne? Also tatsächlich, es ist ja so, sind ja so ein bisschen die Facetten von Ikigai. Ich kannte damals Ikigai als Framework nicht, aber unbewusst ja. War das so, dass was ich ganz systematisch durchgegangen bin. Und ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht von bestimmt 100 Ideen. Also ich habe so ein riesiges Mindmap gemacht und da waren also alle möglichen abstrusen Sachen drauf und habe dann 3 Ideen wirklich auch ganz konkret ein Stückchen weiterverfolgt. Bis hin zu, ich habe für eine Idee Flyer gedruckt, die in Postkästen verteilt und also Webseiten gebaut, sowieso irgendwie für alle möglichen Ideen. Und
super. Wow, also du hast richtig Prototyping gemacht. Ja. Hast du das alleine gemacht, ohne oder hast du jemanden gehabt, der dich da unterstützt hat?
Das war tatsächlich alleine und fairerweise muss ich auch sagen, es war ein Stück weit wahrscheinlich auch Selbsttherapie. Also ich bin gestartet in diese Übergangsphase im Januar. Es war dunkel und kalt und ich hatte so gar keine Lust, jetzt irgendwie im Garten zu sitzen und das Leben zu genießen, sondern ich wollte machen. Ne? Und bin dann rückblickend wahnsinnig aktionistisch losgerannt und habe alles Mögliche gemacht. Habe aber tatsächlich, was ich wirklich genossen habe, war Mittagessen zu gehen. Und die Zeit zu haben, wirklich rechts und links zu gucken, mich mit Menschen zu treffen und einfach auf Ideen zu kommen und Ideen, die ich habe, mit Menschen zu teilen und zu diskutieren, ob da was drinstecken kann. Und das war letztendlich so der Mix aus ganz viele Dinge lesen, Zeit zu haben, mal wirklich sich irgendwo rein zu vertiefen, mit Menschen sprechen und dann wirklich auch einfach anfangen zu machen, wo sich dann eben drei Ideen rauskristallisiert haben, wo ich dachte, so, das sind alles, also es sind drei Ideen, wo Leidenschaft drin hängt, wo ich Lust zu hätte und wo ich eine gewisse Fantasie habe, dass da auch finanziell was funktionieren könnte. Und die Entscheidung letztendlich ist da, also habe ich so getroffen, dass ich wirklich geguckt habe, wovon habe ich eigentlich am meisten Ahnung? Also wo habe ich das beste Netzwerk? Wo habe ich die größte Erfahrung? Ich glaube, also die anderen Ideen, vielleicht setze ich sie auch noch mal irgendwann um. Also in die eine habe ich mich wirklich verliebt, aber das ist einfach schwer im Lebensmittelbereich gewesen und da habe ich einfach keine Ahnung von, ne? Und dann ist das Risiko vielleicht auch einfach zu hoch, wenn man einfach zu viele Dinge hat, die man nicht wirklich einschätzen kann aus der Erfahrung.
Also ganz, ganz super, dass du das so gemacht hast und das eigentlich ja intuitiv eigentlich. Also das war für dich logisch, aber dass du dann, du hattest die Zeit, okay, die hat jetzt auch nicht jeder, weil manche sich ja auch schon versuchen zu orientieren, während sie noch in der Anstellung sind. Aber trotzdem hast du doch da dir sehr viel Zeit genommen, auch die Dinge anzutesten, indem du mit Leuten drüber gesprochen hast, indem du sie noch mal ein Stück weiter gedacht hast, indem du sogar schon Flyer gedruckt hast und solche Geschichten gemacht hast. Das ist ja das ganz typische Prototyping, eben die Dinge, die erstmal nur im Kopf sind, ein Stück weit in die Realität zu holen, um zu sehen, also besser, sie konkreter zu machen und besser zu verstehen, funktioniert das wirklich und vor allem auch, oder kann das wirklich funktionieren und vor allem auch, ist das für mich so, wie ich mir das vorstelle? Mag ich das auch noch, wenn die Website dann steht oder finde ich es dann plötzlich doof, wenn es konkreter wird? Ja. Und
Ja.
das ist, ich habe es damals ähnlich gemacht. Das erinnert mich total an meine Situation, weil bei mir war es auch so, dass ich alles Mögliche ausprobiert habe. Also ich habe dann auch mit 1000, also ich habe damals noch in München gewohnt. Du lebst ja in Hamburg, ne? Stimmt, oder? Hamburg.
Ja, genau.
Also ähnlich eigentlich, Großstadt, Netzwerkveranstaltungen ohne Ende. Und ich war nur unterwegs, nur unterwegs. Habe mich nur mit Leuten getroffen, nur mit Leuten unterhalten. Habe alles Mögliche ausprobiert. Wirklich, bin auf allen möglichen Messen gewesen. Also wirklich alles. Und viel war dabei. Bei mir war viel dabei, wo ich dachte, ach, das hättest du dir heute schenken können. Das war jetzt null interessant, eigentlich im Nachhinein. Aber das trägt halt alles dazu bei, klarer zu werden. Ne?
Ja.
Und auch ich habe damals mir, wie ich dann letzten Endes mich für das entschieden habe, was ich heute mache, mir im Prinzip genau die gleichen Fragen gestellt. Damals auch noch komplett ohne irgendein System. Daraus ist mein System dann eigentlich entstanden, meine Methodik. Für mich war damals die wichtigste Frage: Was mache ich am liebsten? Was macht mir am meisten Spaß? Und das war für mich komplett eine neue Herangehensweise, weil das für mich davor nie eine Rolle gespielt hat. Es ging immer darum, was wird gebraucht, wo kann man Geld verdienen, ja, wo gibt es einen Bedarf? Nie darum und vielleicht auch noch, was kann ich, aber nie, was will ich eigentlich? Na, was macht mir eigentlich Spaß? Will Spaß, naja, es ist ja ein Job. Und das war für mich wirklich ein entscheidendes Kriterium, das an die erste Stelle zu setzen, zu sagen, was macht mir eigentlich richtig Spaß? Was würde ich denn am liebsten machen? Und dann kam ganz schnell Unternehmen aufbauen. Das war ganz schnell da. Das war sehr klar. Und so ist dann daraus eben auch meine Geschichte entstanden. Sehr, sehr schön. Super.
Ja, tatsächlich ist ja, also vielleicht das noch als Ergänzung, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sofort gesagt habe, 1. Januar so, ich will gründen und los geht's, sondern ich war mir schon auch noch unsicher, ne? So, weil es hätte ja auch sein können, dass ich wieder alles totrechne oder dass ich mich dann doch irgendwie nicht traue oder dass das einfach nicht realistisch ist, was ich mir da so vornehme. Und ich habe schon parallel auch immer noch geguckt, was gibt's so da draußen, habe tatsächlich sogar auch noch eine Interim-Management-Rolle angenommen.
Ich auch.
Weil ich tatsächlich eben doch irgendwie so, ja, noch nicht so ganz sicher war, ne? So, und so diese Restzweifel einfach da waren. Und dann kamen auch spannende Jobangebote um die Ecke, wo ich dann doch auch immer wieder verunsichert war, ne? Das ist dann, wenn dann spannende Dinge kommen, die ziehen dann ja auch an einem, ne? So, das war gar nicht so leicht, dann eigentlich diese Klarheit zu bekommen, will ich das jetzt wirklich?
Wie hast du dich denn gegen diese Jobangebote dann entschieden? Was hat dir da geholfen oder was hat die Entscheidung da
Es
unterstützt?
war, also tatsächlich waren das auch ganz viele Gespräche, und es war letztendlich ein Bauchgefühl. Es war letztendlich ein Stück weit diese Vision von mir selbst als Gründer, diese Vorstellung, wie das so ist, die gar nicht so unrealistisch war. Also letztendlich war sie natürlich idealisiert, aber diese Vorstellung, dass ich eben tatsächlich unabhängig Entscheidungen treffen kann, die ich vor niemandem oder zumindest nur vor meinen Mitgründern rechtfertigen muss, dass ich nicht mehr so viel nach oben reporte, nach unten mir den Mund fusselig rede und mich mit meinen Kollegen abstimme und Konzernpolitik erlebe und diese ganzen Dinge, die eben an Konzernjobs wahnsinnig anstrengend sind, dass ich das alles nicht mehr machen muss. So, und diese Vorstellungen, die haben sich eben komplett bewahrheitet. Dafür sind andere Dinge dazu gekommen, die anstrengend sind. Es ist dann ja so, nichts ist ohne Nachteile, aber trotzdem, also das war's. Und letztendlich habe ich dann mir auch einen Zeitpunkt gesetzt, also um das auch nicht so vor mir herzuschieben. Also ich bin ein strukturierter Mensch und habe tatsächlich mir einen sehr klaren Plan gemacht und gesagt, bis dahin verfolge ich mehr als eine Idee, dann koche ich das so hart es ist runter auf eine und entscheide mich für eine, dann verfolge ich nur noch eine und an dem Tag ungefähr treffe ich eine Entscheidung, ob ich es jetzt mache oder nicht. Und habe dann ja tatsächlich an dem Tag nochmal 3 Anrufe gemacht bei Menschen, die ich sehr schätze und die aber auch Ahnung von dem Markt haben oder potenzielle Kunden oder das Kundensegment sozusagen vertreten und gesagt, so, sag mal, so Hand aufs Herz, würdest du das kaufen oder würdest du mir raten, das zu machen? Und es waren eigentlich vor allen Dingen diese 3 Gespräche, wo alle gesagt haben, ja klar, das ist so offensichtlich, das musst du machen. Und mir hatte vorher jemand gesagt, wenn du was gründen willst, werden dich alle für verrückt halten und alle werden dir abraten. Und tatsächlich, das ist nicht passiert. Und ich habe mich schon fast gefragt, ob irgendwas an meiner Idee komisch ist, ob die zu offensichtlich ist, so, ne, dass mir keiner abrät. Aber tatsächlich, ich habe so viel Ermutigung bekommen von anderen, auch inklusive meiner Familie, die das ja auch mittragen muss, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, wenn nicht jetzt? So, soll ich warten, bis ich in Rente bin? Nee.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten eher aus dem näheren Umfeld, engeren Umfeld gewarnt werden vor den Risiken und dass da eher, vor allem wenn man halt aus einem guten Job kommt und auch die Chance hat, der war jetzt dann weg, aber du hättest ja die Chance gehabt, wieder einen ähnlichen Job zu bekommen mit Sicherheit und hattest ja Angebote. Das sind die meisten dann schon ja, eher skeptisch und zurückhaltend und sagen, Mensch, willst du es echt wagen und meinst du nicht, dass das zu risikobehaftet ist, etc. etc. Manche haben das Glück, ich finde, die haben am meisten Glück, die einen Partner oder eine Partnerin haben, die das unterstützen. Weil wenn du im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie Leute hast, die da nicht dahinter stehen, was ich auch schon erlebt habe, nicht bei mir zum Glück, bei mir steht mein Partner auch total dahinter, aber bei Kunden, das ist echt richtig schwierig, weil du hast ja sowieso selbst deine Ängste und deine Zweifel und immer mal wieder Dips, wo du denkst, oh Gott, da brauchst du nicht noch jemanden, der dir ständig einredet, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Das ist ganz schwierig. Aber schön, dass du da so gute Unterstützer hattest. Okay, jetzt bist du, sag mal, wir sind jetzt an dem Punkt, wo du entschieden hast, welche Geschäftsidee es wird. Restart Career. Damals gab es wahrscheinlich noch keinen Namen. Der ist dann erst gekommen. Was ist dann passiert? Weil ich weiß ja, dass du nicht alleine gegründet hast. Aber die Idee war ja deine erstmal, oder?
Genau. Und tatsächlich war das eine der auch tatsächlich Entscheidungen, mit denen ich wo ich lange hin und her überlegt habe, möchte ich das alleine machen oder möchte ich das im Team machen mit Mitgründern? Und jetzt ist natürlich erstmal auch immer die Frage, ist das eine Idee, die sozusagen so skaliert, dass sie überhaupt auch ein Team tragen kann? So, davon war ich überzeugt. Aber es war eben die Frage so, Unabhängigkeit, ne? Möchte ich das jetzt wirklich ganz alleine machen oder möchte ich das im Team machen? Und tatsächlich war mir dann aber eigentlich, also auch da habe ich mit vielen Gründern gesprochen und mir Rat geholt und war dann schon eigentlich ziemlich schnell der Einschätzung, ich glaube, es wäre cool, es im Team zu machen, weil ich auch immer, wenn ich die Chance hatte, ein tolles Management-Team zu haben, mit dem ich gearbeitet habe, das war, und das habe ich ein paar Mal gehabt, es waren die allerbesten Zeiten meiner Karriere, wenn man sich so die Bälle zuspielen kann und eben auch komplementär ist und einfach zusammen nochmal natürlich viel mehr hinkriegt, als wenn man alleine wäre. Und natürlich hätte ich auch einfach Menschen einstellen können, aber es ist eben nicht dasselbe. Man ist dann eben doch nicht auf Augenhöhe. Und also ich hatte dann eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte das im Team machen, aber dann war ja die Frage, wie finde ich denn jetzt
Ja,
jemanden?
absolut. Also das ist ja für ganz viele ganz schwierig. Wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz davon gehabt. Ich habe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich würde ja schon gründen, aber alleine, ich weiß nicht. Und wie finde ich jetzt jemanden? Genau, das ist jetzt nochmal ein richtig spannender Punkt.
Ja, absolut. Und dann ist ja auch, also man liest dann ja auch viel und hört, dass letztendlich, dass es im Gründerteam knirscht, eigentlich der Hauptgrund dafür ist, dass Startups scheitern. Ne? Sondern habe ich gedacht, okay, es bringt jetzt auch nichts zu sagen, ich fange jetzt mal mit irgendjemandem an und dann gucke ich mal, sondern das muss auch sitzen. Ne? Das ist wie so eine Ehe. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, da kann ich jetzt auch tatsächlich nicht auf so einer Gründerbörse gucken oder irgendwie mal sehen, ob ich jemanden kennenlerne. Das wäre mir dann wirklich zu riskant gewesen. Das heißt, ich bin dann wirklich gedanklich mal alle Menschen, mit denen ich mal irgendwann zusammengearbeitet habe, durchgegangen und habe überlegt, wer ist mir da eigentlich im Kopf und wer ist wirklich auch komplementär, sowohl fachlich, aber auch persönlich zu mir. Und wen kann ich denn eigentlich mal ansprechen? So, und dann ja, habe ich tatsächlich ein paar Menschen angesprochen und ja, hatte dann wirklich das Riesenglück, muss ich sagen, dass zwei Menschen wirklich angezündet waren von der Idee und relativ schnell gesagt haben, hey, das machen wir. Ich
Krass.
bin dabei. Ja, also wahrscheinlich würde ich sagen, rückblickend aus deren Sicht wahrscheinlich noch mutiger als aus meiner, weil die sich tatsächlich auch in einer viel kürzeren Zeit dann entschieden haben, das zu machen. Aber im Nachhinein, also würde ich es tatsächlich immer wieder so machen, ein Riesenglück, weil wir uns tatsächlich als Team gut ergänzen und ja, weil es einfach dann doch auch in der Startup-Geschichte ja nicht immer nur bergauf geht, sondern man so seine Aufs und Abs hat und da hilft das ziemlich, nicht alleine zu sein.
Ja, ist sehr cool. Also du hast ja wirklich also Respekt. Also offensichtlich hattest du doch sehr viel Vertrauen. Also hast du sehr viel Vorschussvertrauen bekommen von denen. Und die haben sich gesagt, na, wenn die Sabrina was anpackt, dann wird es funktionieren. Da kann man mitmachen. Auch wenn wir es nicht selbst mit erfunden haben.
Ja, also wir haben dann schon auch noch mal lange Workshops gemeinsam gemacht. Also erstmal haben die beiden, also wir haben bilateral gesprochen, die beiden haben sich auch noch mal kennengelernt zwischen denen, also die kannten sich vorher nicht, zwischen denen musste das ja auch funktionieren. Und dann haben wir mehrere lange Workshops gemacht, wo wir auch tatsächlich noch mal komplett durch alles durchgegangen sind. Und tatsächlich ist in den Workshops auch die Idee noch mal ein bisschen anders geworden.
Ah, okay.
Und also zum Besseren, ne? Also tatsächlich, das weiß ich nicht. Also es ist mir schon schwer gefallen, ne? Weil wenn man dann so ein Baby hat und dann kommt einer und sagt so, boah, da glaube ich nicht dran, können wir nicht auch so und so, das hat schon ein bisschen gebraucht, bis ich dann da auch dabei war. Aber genau das war ja das, was ich auch gesucht habe, ne? Dass wir uns eben auch reiben und aus dem Gemeinsamen dann Ideen auch noch besser werden.
Gut, wann seid ihr denn dann letzten Endes an den Start gegangen? Ich weiß es nicht.
Am 20. April 22 saßen wir beim Notar und dem ist eine schmerzhafte Phase vorausgegangen. Wir haben nämlich so einen Gesellschaftervertrag gemacht und das, also ich habe keinen Ehevertrag, ich wollte auch nie einen haben und wahrscheinlich hätte ich auch gesagt, wir brauchen keinen Gesellschaftervertrag, aber da bin ich von so vielen gewarnt worden, dass das wirklich sein muss und man regelt ja da drin wirklich alle Eventualitäten, wenn es nicht so gut läuft, ne? Und das heißt aber eben auch, dass man diese ganzen Szenarien, wenn es nicht so gut läuft, wenn einer ausscheidet, wenn man sich überwirft, wenn einer stirbt und ich, also sozusagen diese ganzen Dinge spielt man dann ja durch. Was passiert denn dann? Und das ist überhaupt nicht schön, sich damit zu beschäftigen. Und das war für uns auch so die erste Feuertaufe, weil da eben schon auch so ein paar kritische Dinge drinstehen. Also wir haben auch da drin auch schon im Vorhinein geregelt, wenn wir uns denn mal Gehalt zahlen, wie viel wir uns denn auszahlen und solche Themen, ne? Und das alles sozusagen zu besprechen, bevor man in einer langjährigen Zusammenarbeit ist, das war schon, da brauchte man schon ordentlich Offenheit und Vertrauen und auch Konfliktfähigkeit. Und das war gut. Also es war für uns ein wichtiger Start. Nachdem wir das geschafft haben, kann uns nichts mehr passieren.
Okay, super. Das klingt alles jetzt so smooth. Also bis jetzt hat alles geklappt. Idee gefunden, Mitgründer gefunden, den Vertrag unter Dach und Fach bekommen, trotz aller Schwierigkeiten und dann ja angefangen, das System zu programmieren, weil er arbeitet ja mit einer Plattform. Du, weiß ich noch, bist dann auf Kundenakquise ziemlich schnell, glaube ich, gegangen, ne? Zu gucken, wer wäre denn potenzieller Kunde für uns.
Genau.
Wie habt ihr angefangen? Wie habt ihr euch auch die Bereiche aufgeteilt?
Genau, also die Bereiche sind im Prinzip so, wir haben einen CTO, der sich eben um die technische Entwicklung der Plattform kümmert, mit einem Entwicklungsteam in Portugal. Wir haben das Monte, da haben wir Ulrich, der für Marketing und Sales verantwortlich ist. Und ich kümmere mich um den Rest, sage ich mal so charmant. Also sprich das Thema, also eben tatsächlich Produkt, unser Coach- und Guide-Netzwerk und aber auch den ganzen kaufmännischen Teil. Und so von der Aufteilung passte das alles prima. Wir sind super schnell, haben super schnell losgelegt. Und tatsächlich war es so eben, dass wir es geschafft haben, ganz, ganz tolle Coaches zu akquirieren, unter anderem dich, wo ich sehr dankbar bin, dass du uns unterstützt. Und gleichzeitig auch die Tech-Entwicklung, also erstaunlicherweise nach allem, was ich vorher in Erfahrung hatte, eigentlich schneller und günstiger ging als gedacht. Also das war wirklich, es lief alles wahnsinnig smooth. Und ich muss dazu sagen, wir haben das komplett selber finanziert. Also haben tatsächlich, oder ich persönlich habe noch einen privaten Kredit aufgenommen, also wirklich all in, weil wir einfach alle drei gesagt haben, wir wollen unabhängig sein, wir wollen keine Investoren, wir wollen niemandem hier irgendwelche Reports schicken und die ganze Zeit Fundraising betreiben, sondern wir wollen das eben selber stemmen. Und dadurch war das Budget knapp und das hat erstmal aber wunderbar geklappt, dass wir eben eine Tech-Lösung hatten, die wir uns leisten können, mit der wir im ersten Schritt schon eigentlich ziemlich zufrieden waren. Wir hatten viel Marktforschung gemacht, hatten wahnsinnig gutes Feedback bekommen und waren dann am 1. September on time ready, haben den Knopf gedrückt, haben gesagt, so, jetzt ist es gelauncht. Wir hatten anfangs auch sogar noch eine Website, also wir haben eine öffentliche Website, über die man anfangs kaufen konnte. Also wir hatten das so mit all unserer E-Commerce-Erfahrung so aufgesetzt, so, da konnte man so einen Knopf drücken und sagen, so hier 4.000 Euro kaufe ich jetzt. Und dann haben wir gedacht, so, komisch, es kauft gar keiner. Bis dann aufging, naja, sowas so irgendwie so 4.000 Euro über so eine Website auszugeben, ist vielleicht
Eben
nicht der
mal in
richtige Weg.
Warenkorb legen, genau.
Da waren wir ein bisschen naiv. So, und tatsächlich ist natürlich dieser Weg, dass jetzt eben jemand das für sich selber kauft, auch nicht derjenige, den wir sozusagen als häufigsten Weg angedacht haben, sondern meistens kaufen eben Arbeitgeber unsere Lösung, wenn sie sich von jemandem trennen müssen. Und waren eben gleichzeitig dann unterwegs in unserem Netzwerk, aber dann auch auf, sag ich mal, ja, Sales-Kanälen, wie man sie sich dann so vorstellt, als dann doch ein bisschen naiver Laie, haben gedacht, so, jetzt müssen uns die Firmen doch hier die Tür einrennen, alle Firmen entlassen doch gerade quer durch Deutschland, so, und um dann festzustellen, also wir kriegen zwar ganz toll, also wir kommen auch an Firmen ran, wir sprechen mit den Verantwortlichen, wir kriegen ganz tolles Feedback und die sagen, super, so, wir nehmen euch auf die Liste, wenn bei uns mal wir so einen Fall haben, dann empfehlen wir euch.
Einen.
Aber
Okay, dann
tatsächlich ist ja
einen.
jetzt, genau, einen, und tatsächlich ist ja jetzt auch nicht so, dass alle Firmen jetzt jeden Tag Menschen entlassen, zum Glück, ne?
Genau,
Also,
genau.
so, aber also wir waren tatsächlich da so ein bisschen naiv, weil uns dann erst aufging, naja, wenn jetzt so eine Firma eine Restrukturierung plant, dann ist das ja ein Vertrauensthema. Und dass die dann so ein dahergelaufenes Start-up in ihren ersten Monaten beauftragt, ist vielleicht auch nicht ganz so wahrscheinlich. Und Einzelfälle, das dauert einfach, bis die sich dann so akkumulieren. Das heißt, in unseren ersten Monaten passierte erstmal sehr wenig. Wir hatten so hier und da mal einen Einzelfall und das war auch alles super. Also das Produkt funktionierte wunderbar, die Nutzer waren wahnsinnig glücklich und wir kriegten tolles Feedback, aber rein finanziell war das eine Katastrophe, weil uns allmählich das Geld ausging.
Wie seid ihr dann damit umgegangen?
Ja, und das war tatsächlich für uns eine Krise, weil wir uns überlegt haben, müssen wir jetzt doch Investoren reinholen? Das wollten wir ja eigentlich nicht. Waren dann kurz davor und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Das war uns eigentlich das Wichtigste daran, dass wir unabhängig sind. Und wir haben dann gesagt, wir streichen jetzt mal alle Kosten zusammen. Unsere wahnsinnig tolle Werkstudentin wieder oder sozusagen ihren befristeten Vertrag beendet, unser Büro gekündigt. Das ging zum Glück kurzfristig und einfach gesagt, so, wir sparen jetzt, wo es geht und gucken jetzt einfach noch mal 2 Monate, ob irgendwas zuckt und sonst lassen wir das Ganze. Ne? Also weil es ist ja durchaus, man braucht ja einen Plan B und wir haben immer alle gesagt, so, boah, das ist so mutig, was du machst. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist nicht mutig. Ich kann ja jederzeit den Stecker ziehen und mich wieder anstellen lassen. Dann habe ich zwar ein bisschen Geld versenkt, aber das ist es mir wert. So, aber ich kann ja jederzeit den Stecker ziehen. Nur dieses Stecker ziehen, diese Entscheidung ist jetzt ja auch nicht so leicht, ne?
Nee, und da muss man dann halt auch aufpassen, finde ich, dass man sich nichts vormacht, ne? Weil das kann man natürlich auch immer weiter rauszögern und nochmal probieren, nochmal probieren. Das ist wie im Spielcasino. Vielleicht gewinne ich in der nächsten Runde, ne?
Genau. Und das war eben genau auch die Frage. Da standen wir so, ist das jetzt schon der Punkt, wo wir sagen, das war es jetzt irgendwie nicht? Oder dauert es einfach länger und wir wären bescheuert, wenn wir jetzt schon den Stecker ziehen, ne? So, und dann, also es war wirklich drehbuchreif, an dem Tag, wo wir den Abschied von unserer Werkstudentin gefeiert haben und unseren letzten Tag im Büro hatten. Ich werde es nie vergessen, es war Ende März. Da hatten wir noch einen Call um 17 Uhr und da kam dann der Riesenauftrag rein. Also unser erster richtig großer Auftrag. Und es war wirklich verrückt. Und es, so von einem Tag auf den nächsten kippte das Ganze von, oh Gott, irgendwie so kriegen wir das alles irgendwie finanziell hin zu, okay, so, wie skalieren wir jetzt unser Produkt so, dass wir diesen Riesenauftrag bewältigen können? Und dann kam innerhalb von 4 Wochen noch ein großer Auftrag und plötzlich war irgendwie waren die Herausforderungen ganz andere,
Ganz
ne?
anders, ja,
So, und
genau.
das ist aber irgendwie dann, muss ich sagen, wirklich typisch Startup, ne? Also es ist so von einem Tag auf den anderen sieht die Welt plötzlich ganz anders aus und es kommen ganz plötzlich Herausforderungen, ja, mit denen man so nicht gerechnet hat. Und ja, also tatsächlich so diese Achterbahn, die ist eben als Gründer dann auch emotional nochmal eine andere, ne? Also
Definitiv.
die Höhen sind viel höher, die Tiefen sind viel tiefer. Das ist so. Und da muss man auch ein bisschen der Typ für sein, dass man das abkann. So, ich bin da zum Glück sehr resilient, aber tatsächlich so dieser Stress, den man manchmal in Unternehmen hat, der hat mich nie schlecht schlafen lassen. So das eigene Startup ist schon so, wenn es dann an die eigenen Finanzen geht, dass man denkt so, boah, das ist eigentlich eine total blöde Idee, jetzt gerade hier das ganze Geld da reinzustecken. So, ne? Ja, fragt man sich dann schon mal. So.
Auf jeden Fall.
Aber wenn sich dann wieder dreht, ne, dann hat man wieder diesen Höhenflug, wo man denkt, ach so, warum habe ich das nicht viel früher in meinem Leben gemacht, ne?
Also da ist natürlich hilfreich, wenn du noch Mitstreiter hast, wie du, also Mitgründer. Wenn man da alleine ist, ist es halt manchmal ja auch wirklich ganz schön alleine und ganz schön einsam. Zum Glück gibt es ja dann auch Leute, die einen unterstützen, jetzt Coaches oder andere Selbstständige, mit denen man sich dann zusammentun kann und in solchen Situationen das dann besprechen kann. Das heißt aber, ihr habt praktisch auf der Kostenseite reduziert, aber ihr habt jetzt nicht nochmal irgendwelche anderen
Maßnahmen auf der Vertriebsseite gemacht. Das kam dann automatisch durch das, was ihr praktisch da bis zu dem Zeitpunkt an Vorarbeit geleistet hattet.
Doch, also das lief natürlich parallel. Wir haben uns natürlich die ganze Zeit auch gefragt, sozusagen, wie können wir eigentlich das auch noch professionalisieren? Was gibt es für Möglichkeiten im Sales? Und auch da wieder war für uns eigentlich der Schlüssel, dass wir uns mit ganz, ganz vielen Menschen ausgetauscht haben in anderen Startups, aber auch Dienstleister und wirklich uns an vielen Stellen einfach da auch Know-how geholt haben und Anregungen geholt haben, weil also als Startup macht man ja auch alles selbst, ne, als Gründer so. Und also unser Logo haben wir nicht selbst gemacht, aber alles sonst, also haben wir tatsächlich selbst, also jeder Flyer ist quasi von uns selbst gestaltet, ne? So, man hat einfach nicht das Budget für alles, einen Dienstleister und einen Experten und eine Agentur reinzuholen. Wir managen unsere Google-Kampagnen selbst und so weiter, ne? So, und irgendwann professionalisiert man sich natürlich und holt sich dann eben auch mal Dienstleister, aber am Anfang macht man alles selbst. Und da merkt man dann eben auch, dass man natürlich dass einem ein paar Know-how-Dinge dann am Anfang auch einfach fehlen, weil man vielleicht zwar für Marketing und Sales mal in der Managementrolle verantwortlich war, aber es nie hands-on selber gemacht hat, ne?
Richtig, ja. So ging es mir auch. Also ich fand es auch am Anfang, ich fand es nicht anstrengend, weil ich sehr gern lerne und mich auch gerne in solche Sachen reinfuchse. Aber ich musste viel lernen, mein lieber Scholli, obwohl ich ja aus dem Marketing komme, weil, wie du sagst, ich habe es ja nie selbst umgesetzt. Und ich glaube auch, da braucht man schon eine gewisse, also Bereitschaft dazu, also sich dann zu denken, na ja, aber das operative Zeug da, das mache ich nicht, da hole ich mir gleich irgendwelche Leute an Bord. Ich glaube, das ist in den seltensten Fällen finanziell tragbar und ich finde es auch sehr, ich finde es auch wichtig, das mal selbst gemacht zu haben. Gerade wenn man jetzt nicht aus dem Bereich Marketing beispielsweise kommt, weil kommt ja jetzt nicht jeder Gründer, kommt ja nicht mit Erfahrung aus Marketing daher. Um auch zu verstehen, was da eigentlich passiert, um nachher auch eben externe Dienstleister steuern zu können.
Ja, absolut. Und also ich finde es ganz spannend, dass du sagst, du lernst gerne. Also da sind wir uns sehr ähnlich. Das ist auch das, was mich durch diese Tiefphasen so durchgetragen hat, dass ich das Gefühl habe, egal ob das jetzt ein Erfolg wird hier oder nicht, ich lerne so viel. Ich lerne jeden Tag so viele spannende neue Dinge, wie dies und jenes funktioniert und was auch nicht funktioniert. Und egal, sagen, ob ich zukünftig mal wieder was anderes mache, weil das hier nicht funktioniert hat, ich werde so viel mitnehmen, ne? Und auch das ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen. Selbst wenn man ein Startup gründet, was nicht fliegt, diese Lernerfahrung ist einfach so intensiv.
Total. Auch die Lernerfahrung mit sich selber, das Lernen über sich selbst, also so das Thema Persönlichkeitsentwicklung war bei mir massiv. Also ich habe mich mit total neuen Dingen beschäftigen müssen, auch teilweise, die mir früher nie in den Sinn gekommen wären. Also fand ich schon überraschend, aber auch gleichzeitig sehr gut. Okay. Was würdest du sagen? Für dich persönlich ist der größte Gewinn jetzt in der Selbstständigkeit verglichen zu früher zur Anstellung.
Also einmal definitiv das Thema Unabhängigkeit, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also einfach dieses Gefühl, dass wir das alles in der Hand haben und dass eben jeder Erfolg, der entsteht, der ist durch uns als Gründerteam entstanden und auch jeder Misserfolg. Wir sind selbst an allem schuld, so, ne? Aber das sozusagen niemandem die Schuld in die Schuhe schieben zu können, aber auch gleichzeitig eben alles wirklich auch entscheiden zu dürfen und zu können, und keinerlei Zwänge und Abhängigkeiten zu haben. Also erstmal ist alles möglich. Und dieses Gefühl, alles ist möglich und wir haben es in der Hand, ist erstmal toll.
Das finde
Dann das Thema Impact. Also das ist ja was, ich glaube, was tatsächlich, also sehen wir ja auch bei unseren Nutzerinnen und Nutzern, das beschäftigt natürlich viele genau in dieser Lebensphase, ne? Was tue ich hier eigentlich den ganzen Tag? Hab gerade ein ganz tolles Buch gelesen von Rutger Bregmann. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, wie peinlich.
ja. Nix.
Fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall, A Moral Ambition. Moralische Ambition, ein bisschen sperriger Titel, aber es geht eben ein bisschen wirklich darum, verschwende nicht dein Talent, ne? Also, so, und das habe ich mich schon manchmal in meiner beruflichen Laufbahn gefragt, so was tue ich hier eigentlich, ne? Ich male hier irgendwelche Charts, es wird in 100 Jahren niemanden mehr interessieren, ob ich hier irgendeinen Chart gemalt habe, und ehrlich gesagt wird es in ein paar Monaten schon niemanden mehr interessieren. Und so, womit rechtfertige ich eigentlich diesen ganzen Stress und dieses Engagement, ne? Also wo verändere ich eigentlich irgendwas in der Welt zum Besseren dadurch, ne? Und im besten Fall verbessern sich irgendwelche Finanz-KPIs und so, ne? Aber so, wem tue ich was Gutes? Und das ist eben etwas, das sehe ich jetzt jeden Tag. Und das war mir auch wichtig, eben bei dem Startup was zu tun, wo ich das Gefühl habe, eben wirklich was für Menschen zu verändern oder in der Welt zu verbessern. Und wenn ich jetzt sehe, wie Menschen sich eben dank uns entwickeln, das ist einfach, ja, gibt mir immer wieder Gänsehaut, ne? Und das ist einfach so schön.
Ja. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die sich noch nicht trauen, die sagen, ah ja, klingt jetzt alles wieder super und man hört aber auch, es war nicht immer leicht. Und jetzt hast du ja noch eigentlich ziemlich leicht, weil die hat ja zwei Mitgründer gefunden. Wenn ich keine finde, was ist dann? Oh, vielleicht bleibe ich doch lieber im alten Umfeld, obwohl ich da vielleicht schon jahrelang gar nicht mehr zufrieden bin. Hast du irgendeinen Tipp auf Lager vielleicht noch von dir persönlich, was du solchen Menschen raten würdest?
Naja, also ich glaube, was immer hilft, ist zu überlegen, sozusagen, wenn man vor einer Entscheidung steht, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Also nochmal sozusagen zurück zu diesem, oh, wie mutig du gründest, ne? Wo ich sage, es ist genauso mutig oder wenig mutig, in einem blöden Job zu bleiben oder einen anderen Job anzunehmen, der auch seine Herausforderungen hat, ne? Also die Frage ist ja immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Und das Schlimmste, was passieren kann, klar, man kündigt, das funktioniert nicht und dann steht man da. Und dann ist ja die Frage, steht man dann vor dem absoluten Nichts oder hat man dann wieder eben auch eine Chance, einfach sich anstellen zu lassen, als Interim sonst wie zu arbeiten? Also was sind denn eigentlich meine Chancen, dann wieder was anderes zu machen? Den Plan B muss man natürlich schon irgendwie für sich gedanklich auch immer im Hinterkopf haben, denn es kann scheitern. Und eben auch finanziell. Also natürlich sind meine Finanzen nicht so, dass ich dann nach einem Monat vorm Nichts stehen würde, wenn das jetzt nicht funktioniert, sondern natürlich habe ich auch einen Puffer, der mir dann, wenn es nicht funktionieren würde, auch noch mal ein paar Monate gegeben hätte, mir was Neues zu suchen, so, ne? Also das ist das eine. Also was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und das andere ist, vielleicht muss es ja auch nicht gleich der ganz große Bruch sein, sondern vielleicht kann man ja einfach auch ein paar Schritte in die Richtung machen. Also ich weiß noch, ich hatte in meiner letzten Rolle einen Mitarbeiter, der gesagt hat, so, ich würde total gerne auf Teilzeit gehen, ich habe eine Idee, ich würde gerne was gründen. Und ich habe gesagt, so, du bist hier irgendwie einer meiner richtig guten Mitarbeiter, das ist eigentlich total doof, ich hätte dich gerne Vollzeit, aber habe dann für mich gedacht, naja, wenn ich ihm das jetzt verwehre, werde ich ihn vielleicht, also ich werde ihn wahrscheinlich jetzt mit seinem Startup über kurz oder lang verlieren, aber wenn ich es ihm verwehre, werde ich ihn vielleicht jetzt sofort komplett verlieren, ne? Also was mache ich als Führungskraft? Ich sage, okay, ich habe dich lieber als sehr guter Mitarbeiter zum Teil noch eine Weile, als dass ich dich jetzt sofort an dein Startup verliere, und habe das eben gemacht und bin persönlich auch immer der Überzeugung, dass es immer gut ist, Menschen solche Freiräume zu geben. Und so, und das war für ihn eine perfekte Möglichkeit, eben da so die ersten Schritte zu gehen und Dinge auszuprobieren und genau eben dieses Prototyping zu machen. Denn das jetzt irgendwie abends um 10 und nur am Wochenende zu machen, ist verständlicherweise herausfordernd, ne? Aber vielleicht auf Teilzeit gehen, Dinge ausprobieren, mit man die Zeit nutzen, mit Menschen zu sprechen, kann ja ein guter Start sein.
Was die Punkte jetzt gemeinsam haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, ist, es ist nicht schwarz oder weiß. Und das ist ganz bei ganz vielen im Hinterkopf total drin verankert, ja, so im Unterbewussten. Oh Gott, wenn ich jetzt springe, dann ist es wie ein Sprung aus dem Flugzeug ohne Fallschirm. Entweder es geht gut oder ich bin direkt tot. Aber so ist es ja nicht, wie du schon sagtest. Also es geht ja, man kann jede Entscheidung auch wieder, vielleicht nicht jede Entscheidung revidieren, aber man kann wieder eine neue Entscheidung treffen, einfach ein Stückchen weiter des Wegs. Und der andere Punkt, man kann es beispielsweise eben auch schrittweise umsetzen und erstmal antesten. Das ist nicht der Sprung ins Nichts. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Es gibt viele Graustufen, viele Schrittchen dazwischen, um sich selbst da so ein bisschen diese Angst zu nehmen, dass jetzt was ganz Fürchterliches passieren könnte. So Fürchterliches passiert in der Regel nicht. Super. Okay. Das war ein super schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Jetzt aber, bevor wir das Gespräch beenden, sag doch noch mal, wer sich bei euch melden kann und wie und wo man euch oder dich findet. Und vielleicht auch ein bisschen über Restart Career, was da auf dieser Plattform passiert. Kann natürlich jeder mal googeln und sich anschauen. Möchte ich auch gern dazu auffordern und ermuntern, aber vielleicht magst du noch einfach ein paar Sachen dazu sagen.
Ja, total gerne. Genau. Also mit Restart Career unterstützen wir in dreierlei Hinsicht, wenn Menschen eben in eine berufliche Neuorientierung gehen. Einerseits im Bereich Orientierung, dann aber auch im Bereich des Handwerkszeugs. Also wie finde ich jetzt in eine neue Rolle? Und es kann eben auch eine Selbstständigkeit sein, wo wir unterstützen. Und gleichzeitig sind wir eben auch, ich sag mal, emotionaler Sparringspartner in dieser Phase, die eben Höhen und Tiefen hat. Und das Ganze machen wir mit einem Mix aus digital und persönlich, und eben mit vielen auch Methoden und Tools, wie zum Beispiel einem Persönlichkeitstest. Wenn ich den vorher gemacht hätte, wäre mir mein Unabhängigkeitsmotiv auch vielleicht schon früher klar gewesen und noch klarer gewesen, dass Gründen eigentlich für mich die einzig richtige Richtung ist. Genau, und ja, für wen ist es relevant? Also im Prinzip für tatsächlich alle, die unfreiwillig ihren Job verloren haben, aber auch ganz explizit, vielleicht falls jemand aus dem Bereich HR zuhört oder eine Führungskraft, die jemanden im Team hat, wo es einfach nicht mehr passt oder auch eine Restrukturierung vor der Brust hat, gerne auch bei uns melden. Wir unterstützen tatsächlich auch gerne auf der Unternehmensseite eben, wie man solche Trennungen auch so wertschätzend und gut hinbekommt, dass es eben für das Unternehmen nachhaltig ist. Auch die Unternehmenskultur nicht unter sowas leidet übermäßig, und man gleichzeitig eben auch die Menschen gut und verantwortungsvoll auf den Weg schickt in was Neues, wo ja was Tolles draus entstehen kann. So, und das ist eben unser Ansinnen, tatsächlich auf beiden Seiten ja erstmal eine Krise, die das ja ist, zu einer Riesenchance zu machen. Genau, und wo man uns findet, genau, auf LinkedIn findet man mich und auch Restart Career oder sonst, genau, unter unserer Website, die du bestimmt in die Shownotes packst.
Das mache ich. Genau, die Links, die kommen in die Shownotes, die könnt ihr dort auch sehen dann. Und könnt euch dann gerne natürlich im Web drüber weiter informieren. Super. Vielen, vielen Dank. Das war ein
Gerne.
schönes Gespräch. Das war ein sehr informatives Gespräch. Und ich bin sicher, dass das auch für einige wieder ein weiterer Schritt in Richtung Selbstständigkeit war und Mut machte oder Mut macht. Und dafür danke ich dir sehr. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast.
Sehr gern. Ich hoffe es, dass ich Mut machen konnte. Und erlaub mir noch einen Nachsatz.
Natürlich.
20% unserer Nutzer machen sich selbstständig aus der Phase heraus. Also ein Fünftel, ne? Das sollte Mut machen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Weg. Ja, dann sage ich danke auch bei dir da draußen, dass du uns zugehört oder zugeschaut hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.